Dankeschön für die Vorstellung. Also Archivierung von OpenStreetMap. Es geht uns um einen Appell zur weltweiten Archivierung von OSM-Daten durch Bibliotheken, aber wir möchten auch die OSM-Community ansprechen. Was werdet ihr heute hören? Ich werde erstmal erzählen, warum wir denken, dass OSM zur kartografischen Kulturerbe gehört. Dann werden wir schauen, warum es nicht automatisch von Gedächtnisinstitutionen aufgenommen und archiviert wird. Aber was müsste eigentlich archiviert werden? Da werden wir unterschiedliche Lösungsansätze ansprechen, dann über die Zusammenarbeit zwischen BKG und FOSGI sprechen und was halt eigentlich der Inhalt dieses Vortrags ist, den Call for Action vorzustellen, den FOSGIS und BKG gemeinsam geschrieben, gestellt haben und internationale Bibliotheken angeschrieben haben. Dann werde ich das Wort an Falk weitergeben. Er wird über rechtliche Sachen sprechen, Archivierung als Rechtsproblem, Nutzung gesammelter Gegenstände, Schrankenbestimmungen und offene Lizenzen, Sammlung offener und frei lizenzierter Gegenstände. Und zum Schluss werden wir schauen, wo wir jetzt stehen und was die nächsten Schritte sind. Also warum sollte OSM archiviert werden? Warum ist es so wertvoll? Also bei OpenStreetMap handelt es, oder in OpenStreetMap, ja, OpenStreetMap beinhaltet 21 Jahre kollaborativ gesammeltes geografisches Wissen, was sonst nirgendwo existiert. Millionen von Freiwilligen tragen mit ihren alltäglichen, lokales Alltagswissen bei und somit entsteht eine sehr wertvolle Datenbank, die, was der Umfang, die Aktualität, die Themenvielfalt und die Detailheitsgrad angeht, wirklich ein Unikat ist. Es ist eigentlich keine einfache Datenbank, sondern vielmehr ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Urbanisierung, Infrastrukturwandel, lokales Alltagswissen sind in den Daten kodiert. Wir wissen, dass es Regionen auf der Welt gibt, über die bis auf OSM keine detaillierte und aktuelle offene Daten existieren. Und das ist eigentlich in diesem Publikum wohl bekannt, aber habt ihr schon darüber nachgedacht, was ein Forscher in 50 oder 100 Jahren machen wird? Sage ich mal, ein Historiker, der über unser Zeitalter eine Studie machen möchte, der möchte aus den bisher genannten Gründen wahrscheinlich auf OSM zurückgreifen. Und das ist halt der Grund, warum wir es aufheben sollten. Es gibt eine Paradoxie, je mehr beigetragen wird, je größer und wertvoller die Datenbank ist, desto größer ist die Gefahr, desto mehr steht aufs Spiel, dass etwas verloren geht. Und es ist leider eine reale Gefahr. Wir wissen, dass die Änderungshistorie vor 2007 nicht mehr gänzlich hergestellt werden kann. Ich möchte ein paar Begriffe eingehen. Unter Langzeitspeicherung verstehen wir die nachhaltige Verfügbarkeit. Archivierung geht ein bisschen weiter. Es ist Aufbewahrung für die Ewigkeit. Und manchmal wird noch Backup in diesem Zusammenhang benutzt. Aber Backup ist schon ein bisschen anders. Es ist eine Sicherheitskopie und eigentlich sowohl für aktuelle als auch für langzeitgespeicherte und archivierte Daten sollte ein Backup vorhanden sein. Bevor ich mit dieser Grafik anfange, möchte ich ein bisschen zurückspringen in die Papierwelt. Da war das eine Selbstverständlichkeit, dass sobald eine Karte gedruckt wurde, entweder die Druckerei oder der Verlag Exemplare an Bibliotheken geschickt hat. Und dort wurden sie einerseits archiviert und andererseits an Nutzer, zu Leser oder Forscher zur Nutzung freigegeben. Diese Rollenverteilung ist jetzt in der digitalen Welt in Frage gestellt worden und wir arbeiten gerade daran, dass wir die Rollenverteilung neu definieren. Und dann komme ich jetzt zu dieser Grafik. In dem Titel steht Geodatenmanagement in der Verwaltung. Warum möchte ich über die Verwaltung reden, wenn wir jetzt OSM als Thema haben? Naja, also bei den amtlichen Daten ist zumindest theoretisch etwas geregelt und ich dachte, naja, das kann man dann halt auf OSM ein bisschen übertragen, damit man das verständlicher macht, was bei OSM noch fehlt. Die linke Spalte geht um die aktuellen Daten. Da ist es eindeutig, die geodatenhaltenden Stellen sind zuständig. Diese Daten werden in die Geodateninfrastruktur Deutschland eingebunden und werden stark benutzt. Sobald sie nicht mehr aktuell sind oder für die öffentliche Aufgabe der Behörde nicht mehr gebraucht werden, werden sie Langzeit gespeichert, zumindest theoretisch, also da ist eine Lücke in der amtlichen Welt. Und wenn man noch weiter geht, wenn sie die Archivreife erreichen, gelangen sie in Archiven und ab da sind die Archive zuständig. Also wie gesagt, was die amtlichen Daten angeht, ist die mittlere Spalte, also die Langzeitspeicherung, problematisch. Wir definieren gerade, welche Institutionen was, wann, wie und wo Langzeit speichern sollten. Hierbei ist OSM schon viel weiter, weil über die History Files ist eigentlich gerade diese nachhaltige Verfügbarkeit gegeben. Was bei OSM fehlt, ist die Aufbewahrung für die Ewigkeit. Also keiner kann garantieren, dass das, was heute entsteht, in 100 Jahren noch lesbar ist und nutzbar. Warum ist es denn eigentlich so? Also wenn wir sowas Wertvolles haben, warum wird das dann nicht automatisch archiviert? Naja, das ist ein Systemfehler, wenn man das so will. Die Archivgesetze beziehen sich auf amtlichen Daten und OSM ist wohl bekannt, zivilgesellschaftliche Datenbank und Produkt oder privat, wenn man das so will. Und die Archivierung wird in der Regel auf nationalen Ebene geregelt und OSM verfolgt von Anfang an den globalen Ansatz. Aber was müsste eigentlich archiviert werden? Ich habe schon erwähnt, dass OSM nicht einfach eine Datenbank ist, das ist eher ein komplexes Ökosystem. Also auf jeden Fall müssten die Rohdaten archiviert werden. Hierbei denkt man dann an die Planet Files bzw. die Änderungshistorie in den History Files. Dann ohne das Software-Ökosystem werden die Daten später auch nicht unbedingt nutzbar, also Renderer, Geocoder und Router. Kartografische Darstellungen wenigstens mal in kleinen Ausschnitten. Und sehr wichtig, die Metadaten bzw. das Community-Wissen, was bei OSM wieder etwas Besonderes ist, und zwar dieser OSM-Wiki. Da wird das Community-Wissen dokumentiert, aber auch wir haben auch an Tagging-Conventions und Tutorials gedacht. Das, was ich jetzt zeige in den nächsten zwei Folien, werde ich nicht in Detail gehen. Das ist eigentlich nur ein Gedankenspiel, wie man diese enorme Aufgabe meistern könnte. Und da, also das sind jetzt halt wirklich, das sind halt nur Gedanken. Man könnte an ein globales, zentrales Archiv denken. Man könnte das kontinentenweise lösen oder von nationalen Archiv oder Bibliotheken ein globales Netzwerk binden und so halt dann über diese Kooperation das Problem lösen. Es gibt zahlreiche Vorteile von allen und auch Herausforderungen. Man sieht, dass die Liste von den Herausforderungen vielleicht sogar noch länger ist. Also das ist wie gesagt jetzt nur, also das sind nur Ideen. Wie die Realität aussehen wird, wissen wir noch nicht. Aber auf jeden Fall eine Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken scheint notwendig zu sein. Jetzt die Zusammenarbeit zwischen FOSGIS und BKG. Es ist wohl bekannt, dass wir, also BKG ist Mitglied im FOSGIS-Verein, aber nicht nur Mitglied, sondern eigentlich von Anfang an führen wir gemeinsam Projekte durch. Und ein Projekt ist diese OSM-Archivierung. Das ist jetzt das aktuellste Projekt. Wir müssen zugeben, dass weder bei FOSGIS noch beim BKG Archivierungsexpertise existiert und deswegen haben wir uns an internationalen Bibliotheken gewendet. Mit folgenden Kernbotschaften haben wir uns an Bibliotheken gewendet. Punkt 1, OSM ist eine einzigartige Fundgrube historischer Daten. Zweitens, traditionelle Archivierungsstrukturen erfassen OSM nicht. Drittens, ohne Handeln geht wertvolles Kulturerbe verloren. Viertens, Bibliotheken können und sollten handeln. Bibliotheken haben die Expertise, die Infrastruktur und auch dem Mandat, historisch und oder kulturell wertvolle Publikationen aufzubewahren. Und fünftens, wie schon erwähnt, eine internationale Zusammenarbeit ist entscheidend. Wir haben ein Call for Action gestartet, wie gesagt, an internationale Bibliotheken. Der Präsident vom BKG hat tatsächlich unterzeichnet und die Institutionen, die hier aufgeführt sind, haben da auch noch ihren Namen gegeben. Da sind Fachvereine auf internationaler und nationaler Ebene, Forschungsinstitute, Bibliothek und das sind halt die Adressaten. Wenn man genau aufgepasst hat, dann sieht man, dass die Staatsbibliothek zu Berlin in beiden Listen aufgeführt ist. Und da möchte ich jetzt Sie sofort einladen. Also die Staatsbibliothek zu Berlin hat schon einen Antrag, Finanzierungsantrag gestellt für eine Machbarkeitsstudie und dies wird im BOF 2 heute um 11:11 Uhr auch vorgestellt. Und hiermit möchte ich dann das Wort an Falk weitergeben.
Ja, Dankeschön und auch ein Hallo von mir hier in die Runde. Noch bevor wir zu den Rechtsproblemen oder Rechtsfragen kommen, auch nochmal ein Wort zur Archivierung. Das ist natürlich für uns auch als OpenStreetMap eine Riesenchance. Ja, Leute, die bloß daran interessiert sind, mit Geodaten Geld zu verdienen und die schnell zu vermarkten, machen sich auch keine Gedanken über die Zukunft und was wird in 100 Jahren sein. Wenn wir es schaffen zu archivieren, wird man vielleicht in 100 Jahren sagen, Mensch, was war das für 100 Jahre für eine tolle Zeit, was es für eine tolle Datenbank gab, weil es nur noch unsere in den Archiven gibt. So, nun aber zu den Rechtsfragen. Wenn man Archivierung, haben wir ja gehört, ist tatsächlich eben auch in entsprechenden Archivgesetzen oder Bibliotheksgesetzen geregelt, spiegelt da aber natürlich die nationalstaatliche oder föderale Ordnung wieder, ja, gerade bei Archiven. Die archivieren nur das, was ihre eigene Verwaltung produziert, alles andere interessiert sie nicht. Bei Bibliotheken sieht das schon besser aus. Die sind da freier, was ihre Sammelausrichtung und den Sammelgegenstand angeht, sowohl eben was gesammelt wird, als auch die Perspektive, ob lokal oder global oder regional. Genau. Und das Ganze, wir sind ja, wenn es um Daten geht, auch im Bereich des Urheberrechts und da gibt dann natürlich auch das, oder also des Urheberrechtsgesetzes, wir sind ja hier eher dann bei Datenbanken unterwegs und da gibt das Urheberrechtsgesetz natürlich auch ein paar Regeln. Das ist zurück und das, so geht's in die Zukunft vor. So, zunächst, welche Rechtsordnung ist eigentlich anwendbar? Und da gilt im Urheberrecht der Grundsatz des Schutzlandsprinzips. Also es sind die Regeln rechtlich für Immaterialgüter anwendbar in dem Land, wo gesammelt, gearbeitet wird. Nach dem Recht richtet sich das. Und ja, jetzt geht es darum, wie dürfen diese Dinge, die gesammelt werden, genutzt werden. Wir bewegen uns mit dem Urheberrechtsgesetz im Materialgüterrecht und wer schon den einen oder anderen Vortrag von mir gesehen hat, da sage ich immer, wenn wir in diesem Bereich sind, der Gesetzgeber hat einer bestimmten Person oder Institution alle Rechte zugewiesen und diese Person darf das alles lizenzieren und in der normalen Welt, nicht in der FOS-Welt, wird dann dafür auch ordentlich Lizenzgebühr verlangt. Und jetzt kommt sowas wie eine Bibliothek. Also wir sind jetzt noch in der proprietären, nimmt etwas und stellt das dann gegebenenfalls anderen kostenlos zur Nutzung zur Verfügung. Die machen was Unerhörtes. Ne? Die kaufen einen Gegenstand und es muss jetzt nicht jeder kaufen gehen, sondern es können verschiedene Leute in die Bibliothek gehen und diesen Gegenstand nutzen, ohne dass die dafür bezahlen. Das heißt, wir sind, wenn es um die Frage geht, wie darf eine Bibliothek Gegenstände archivieren, vorhalten, im Bereich der Schrankenbestimmungen des Urheberrechts. Also Artikel 14 Grundgesetz sagt, Eigentum wird gewährleistet. Was geschützt wird, steht in unserem Fall im Urheberrechtsgesetz. Da steht, alle Rechte sind beim, in unserem Fall, Datenbankhersteller. Und das Urheberrechtsgesetz sagt dann auch eben, der Umfang, wie geschützt wird und wie lange geschützt wird. Und wenn jetzt eine Bibliothek sowas Unerhörtes macht, wie Dinge sammeln und anderen dann wieder zur Verfügung zu stellen für Forschungszwecke, dann sind wir im Bereich der Schrankenbestimmungen des Urheberrechts, weil die Rechte eines potenziellen Eigentümers werden ja eingeschränkt. Das ist also die Welt ohne FOSS, die proprietäre Welt. Unsere Open Source, Open Data Welt wird vom Urheberrechtsgesetz, vom Urhebergesetz nicht mitgedacht. Und entsprechend, wenn wir ins Urhebergesetz gucken, treffen wir eben primär auf die Regelungen für die proprietäre Welt, wo dann eben, wenn eine Bibliothek Dinge verleiht, das kostenlos tut, die Bibliothek trotzdem zusätzliche Gebühren abführen muss an die VG Wutt oder an eine andere Verwertungsgesellschaft, weil eben der arme Urheber oder Datenbankinhaber den Gegenstand nicht mehr verkaufen kann oder lizenzieren in dem Sinne und damit Geld verdienen. Also wird an anderer Stelle das fällig. Das ist so ein bisschen aus der analogen Welt. Für digitale Gegenstände gibt es dann auch nur extrem restriktive Regeln, wann erlaubnisfrei Vervielfältigungen von digital vorgehaltenen Werken oder Datenbanken angefertigt werden dürfen. Das finden wir dann in 60 E und F Urheberrechtsgesetz. Der Schutz urheberrechtlich geschützter Dinge endet nach 70 Jahren und für Datenbanken schon nach 15 Jahren. Bei Datenbanken allerdings das Problem, wenn die regelmäßig fortgeführt werden, verlängert sich der Schutz mit jeder Fortführung quasi, beginnt er neu zu laufen. Jetzt können sich Juristen trefflich darüber streiten, was passiert denn, wenn wir sagen, wir machen jetzt einen Snapshot von der Datenbank und führen die aber nicht mehr fort. Nimmt die jetzt trotzdem an dem Schutz des fortgeführten Werkes teil oder ist dann eben da Schluss und nach 15 Jahren ist das quasi gemeinfrei? Ich würde sagen, wenn man einen Snapshot macht, den 15 Jahre liegen lässt, ist das gemeinfrei. Aber das ist für uns überhaupt kein Problem, weil OpenStreetMap-Daten und die Software darum sind ja in der Regel alle frei und offen lizenziert und die Lizenzen müssen sich oder die Lizenzen wollen ja gerade dieses Modell, was wir bei proprietären Geschäftsmodellen haben, durchbrechen. Alle Rechte in den Lizenzen sind ja eingeräumt. Vervielfältigen, weitergeben, bearbeiten. Das heißt, wenn eine Bibliothek OpenStreetMap-Daten oder die damit zusammenhängende Software archivieren will, hat sie fast keine Probleme, weil eben die entsprechenden zugrunde liegenden Lizenzbedingungen alles zulassen. Und damit ist es also rechtlich relativ entspannt, OpenStreetMap-Daten zu archivieren und der Nachwelt zur Verfügung zu halten. Damit kommen wir auch schon zum Schluss. Was bedeutet das Ganze jetzt für uns? Es gab also das Treffen im Linux Hotel in Essen von der FOSGIS Community und da wurde also der erste Aufschlag gemacht. Es hat sich die Arbeitsgruppe OSM Langzeitarchivierung, LZA, gegründet und wer jetzt sagt, ja Mensch, OpenStreetMap in 100 Jahren noch verfügbar, das ist eine tolle Idee, dann gibt es heute auch noch einen BOF um 11 Uhr, da können wir das Thema noch vertiefen oder gegebenenfalls auch noch entsprechende Fragen beantworten. Wer jetzt schon sagt, Mensch, da habe ich doch schon Ideen, wie sich das schön machen lässt, ja, also Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Themen ohne Ende in diesem Bereich, würde ich sagen. Und wer von Bibliotheken unterwegs ist und sagt, Mensch, wir müssen noch Geld alle bekommen, dann auch herzlich willkommen. Und wer sonst vielleicht irgendwie zu viel Geld hat, weil er gerade sein Startup verkauft hat, ne, Finanzierungsmöglichkeiten sind jederzeit willkommen. Wie gesagt, mehr davon dazu dann herzlich im BOF. Und damit sind wir am Ende, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Tag auf der Vosges.
Ja, vielen Dank für euren spannenden Vortrag. Es gibt Fragen im Online-System. Wenn ihr auch noch Fragen habt, gerne über die QR-Codes. Die erste Frage ist, wie sieht es denn aus mit Wikipedia und Wikidata? Die haben ja auch vielleicht dasselbe Problem. Habt ihr euch da schon mal vielleicht kurz geschlossen oder wäre es sinnvoll, sich da kurz zu schließen?
Sicherlich, aber wie ich erwähnt habe, also weder Vosges noch das BKG hat diese Archivierungsexpertise und Mandat. Deswegen, also die Frage ist berechtigt, aber lieber an Gedächtnisinstitutionen stellen.
Okay. Genau, und wir stehen halt auch.
Aber sicherlich sinnvoll und wird auch wahrscheinlich
gemacht. Genau. Noch ganz am Anfang vor dieser großen Aufgabe. Und mir ist es ehrlich gesagt auch noch nicht bekannt, dass sich Wikipedia vielleicht schon über die Langzeitarchivierung Gedanken gemacht hat. Aber Kommentare gern willkommen, genau. Wenn da jemand mehr weiß.
Okay, wendet euch an Falk und Esther. wäre die UNO respektive UNESCO gegebenenfalls Ansprechpartner für die OSM-Archivierung?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich haben wir in der Arbeitsgruppe darüber gesprochen. Ich habe jetzt vom Kurzen erfahren, im Herbst erfahren, dass die UNO auch eine Universität in Deutschland hat. Und da haben wir sogar schon eine Professorin angesprochen und sie wird uns eventuell helfen. Also wie erwähnt, also von Bachelorarbeit, Masterarbeit, eventuell findet sie dann auch Finanzierungsmöglichkeiten.
Ich habe noch eine Frage, ich lese sie einfach mal vor. Vor jedem veröffentlichten Buch müssen 2 Exemplare bei der Deutschen Nationalbibliothek abgeliefert werden, die es dann in den Lesesälen zur Verfügung gestellt werden. Ich erinnere mich an einen Verordnungsentwurf vor etwa 15 bis 20 Jahren. Demgemäß sollen Webseitenbetreibende verpflichtet werden, ihre Webseiten bei der Nationalbibliothek abzuliefern. Offensichtlich ist das Letztere dann mit solchen Meldungen überrannt worden. Damals standen dort diese Speicherkapazitäten nicht zur Verfügung. Wisst ihr, was daraus geworden ist? Oder wie denkt ihr über dieses Problem? Das hätten wir mit den OSM-Daten ja wahrscheinlich auch. Das sind ja auch eine ganze Menge Daten.
Genau, das ist ja eine der großen Herausforderungen, dass also Bibliotheken gehen auch in das Zeitalter der Digitalisierung. Diese 2 Pflichtexemplare, von denen die Rede ist, die kommen aus der Papierwelt. Also wir könnten jetzt theoretisch auch anfangen, OpenStreetMap auszudrucken und mal hinzubringen als Pflichtexemplar und mal gucken, was passiert. Aber das ist ja nicht Sinn der Archivierung, wenn man es wirklich nutzbar für die Nachwelt erhalten will. Und das Web zu archivieren ist, glaube ich, nicht weiter verfolgt worden, als man dann erschrocken festgestellt hat, dass das ja ganz schön groß ist, dieses Web.
Dann auch hier die Frage nach den Style-Definitionen, also wie kann man denn dann sicherstellen, dass man in 100 Jahren vielleicht noch OSM so lesen kann, wie man das heute lesen kann? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
Nein, da hoffen wir auf die Kompetenz. Also natürlich haben wir Gedanken gemacht, aber noch keine Lösungen gefunden. Das sind eben die schönen Themen für die Wissenschaft, die sich da dann eben auch umtun kann und kreative und nachhaltige Lösungen entwickeln.
Sehr gut. Wir haben eine Frage aus dem Publikum.
tatsächlich diese Frage der dieser Lesbarkeit von Stilen. Ne? Also das führt zum einen darin hin, das war auch in der Folie von Esther, dass es nicht nicht nur darum geht, die Nodes und die Ways zu speichern, sondern auch auf Blick auf das Ökosystem zu haben. Da sind eben die Stile auch ein ganz zentraler Punkt, weil wenn wir sozusagen jetzt von Esters Vortrag ausgehen, ist eben auch die kartografische Überlieferung Archiven ist auch dazu da, dass man kritische Kartografie betreiben kann. Das heißt, dass man angucken kann, wie war es denn in der Kaiserzeit mit der Entwicklung der Kartografie, was wurde dargestellt, was wurde nicht dargestellt. Das ist eben auch ein wesentlicher Bestandteil sozusagen, wenn wir irgendwann in der Zukunft OpenStreetMap-Daten angucken. Das heißt, es geht eben nicht nur um die Grunddaten, um die Rohdaten, Es geht auch nicht darum, irgendwie sozusagen Shapefiles zu machen, die dann abzulegen oder was auch immer. Ne? Also es geht darum, dieses Ökosystem so weit zu dokumentieren, dass ich als Forscher, also als theoretischer Forscher in 100 Jahren, ne? mir das ansehen kann und beurteilen, wie diese Daten entstanden sind und auch kritisch mit diesen Daten umgehen kann. Und dazu ist es essentiell, dieses Ökosystem mit zu bedenken. Und die Frage der Stile hängt dann eben auch damit zusammen, da gibt es dann auch Lösungen, die sozusagen aus der Archivierungswissenschaft kommen, mit Virtualisierung von Software etc. Das heißt, es geht dann eben auch darum, auch die Rendering Engines sozusagen mit zu archivieren. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Deswegen auch sozusagen diese Arbeit, es ist jetzt kein Thema, muss man auch zugeben, dass jetzt extrem akut ist, also da nach dem Motto, ne, nächstes Jahr ist OpenStreetMap weg, darum geht es ja nicht. Ne?
Ja, aber da dürfen wir jetzt nicht im Maßstab von Historikern denken, sonst wird das
nicht. Nee, bitte nicht. Es geht im Endeffekt auch darum, dass, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also letztendlich geht es darum, wirklich dieses breite Ökosystem dann auch abzubilden und eine Möglichkeit zu schaffen, es zu archivieren. Genau, jetzt bin ich wieder im Gedanken drin. Und das ist nichts, was jemand nebenbei her ehrenamtlich machen kann. Deswegen auch dieser letzte Punkt mit den Finanzierungen. Da sind wir auch nicht blauäugig und sagen, das ist was, was nebenher geschehen kann. Das ist tatsächlich was, wo man entsprechend an Institutionen rangehen kann. Und das ist eben auch Zweck der Arbeitsgruppe und Zweck dieses Vortrags und auch der anderen Veranstaltung ist eben, das auch mit der OpenStreetMap-Community zu besprechen, um da auch nochmal Feedback zu bekommen. Es sind ja auch Vertreter von OpenStreetMap aktiv in diesen Prozess eingebunden, das ist auch ganz wichtig zu beurteilen. Und wir haben ja auch alle eine gewisse OpenStreetMap-Affinität. Gut, danke.
Alles klar. Habt ihr dazu noch was zu sagen?
Nö.
Alles klar, dann vielen, vielen Dank für den Vortrag. Und das geht nach einer kleinen Pause weiter. Thank you.